Hi, this is Dominic Green.
And Kevin Koo.
And you're listening to Catch Club Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuit. Hier im Catch Club wird es wieder orange, könnte man quasi sagen, bei uns, denn wir reden über die dritte Show von Produce by Audio. Beziehungsweise es ist die vierte Show, aber es ist die dritte Volume, die dritte quasi kurierte Show oder die dritte co-produzierte Show, nämlich Azuka, also dementsprechend auch, wie der Name schon sagt, mitproduziert von Rocky Romero. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Mann, mit dem ich auch schon über die anderen Shows gesprochen habe, nämlich dem guten Sebastian.
Ja, hallo Drew, und wir haben zum vierten Mal Produce gesehen, wie du schon richtig gesagt hast, die dritte Volume-Show, diesmal präsentiert vom guten Rocky Romero. Und ja, ich denke, die Leute, die jetzt hier zuhören, werden sich schon ein bisschen fragen, und was ist sonst noch so mit Produce? Da reden wir danach drüber, weil, sagen wir mal so, bis wir das hier aufnehmen konnten, ist eine Menge weiteres passiert.
Das stimmt.
Das aber alles schön der Reihe nach.
Genau, schön der Reihe nach. Man kann ja noch sagen, wir haben über eine Show ja nicht gesprochen, nämlich die am am Redemption-Wochenende war in Montreal, die Produit-Show. War auch wirklich nicht so. Genau, ist jetzt nicht so krass erwähnenswert. Das war auch meiner Meinung nach, war ja auch keine offizielle Volume-Show, aber das war meiner Meinung nach, oder ich glaube, da sind wir beide der gleichen Meinung, auf jeden Fall die schwächste von den Shows deutlich.
Ja, man hat auch tatsächlich gemerkt, dass sie nicht die krasse Produktion zum Beispiel am Start hatten. Also da war einfach nicht die gleiche Relevanz, die dem zugemessen wurde.
Aber ich glaube, das war auch von Anfang an klar. Ich glaube, das sollte doch gar nicht anspruchen. Das war auch nur so eine Zwischenshow. Und wenn der AEW-Pay-Per-View nicht an dem gleichen Tag in Montreal wäre, dann hätte es diese Show auch nicht gegeben. Von daher,
auf jeden Fall.
Würde ich sagen, brauchen wir da auch nicht drüber reden. Deswegen machen wir direkt weiter. Wir sind wieder zurück in New York City in den Pioneer Works für, wie gesagt, die Volume 3 Azuka. Und es ging auch direkt los mit einem Tag-Team-Match. Und zwar, er hatte ja schon letzten Monat sein offizielles Retirement in Japan, sein letztes Match, wo er auch zwei Retirement-Matches hatte. Und hat sich aber dann nochmal quasi...
Wir hatten davor noch die Pre-Show nicht vergessen.
Ach, stimmt, Entschuldigung. Ja, ich hab's nicht gesehen, deswegen die Express-Lane hatten wir natürlich
zwei Files bei Gate, Mensch.
Genau, du hast recht. Du hast sie aber gesehen, dann rede doch bitte kurz drüber.
Ja, das war tatsächlich mit Abstand die beste von den Express Lanes bislang. Kann ich auch absolut empfehlen, weil obwohl Cowboy Rally gegen Violence is Forever hier in der Pre-Show war und
das musst du auch mal reinziehen.
Ja,
das könnte überall ein Tag Team Main Event oder sowas sein und die packen das in die Pre-Show.
Es war ja auch wirklich ein Rev Pro Undisputed British Tag Team Title Match. Das war ja auch nicht irgendein Match.
Und aber ich meine, bessere Werbung kannst du natürlich nicht machen, ne?
Ja, man muss auch, also ich muss wirklich sagen, selbst in dieser Form, das Match ging 9 Minuten, das hättest du auf die Maincard stellen können und in meinen Augen auf der Maincard wäre es das drittbeste Match gewesen. Also für ein Pre-Show-Match, das Match hat eine Wertung von 6,73, ist absolut fair, ich habe 7 Punkte gegeben. Die beiden können natürlich noch mehr, aber dafür, dass das halt eine Pre-Show war, war das schon echt ziemlich gut. Und dann gab es noch Gabby Forza gegen Dark Sheik. Das hat eine Wertung von 6,00, gehe ich auch mit. Echt anständiges Ding. Selbst das hättest du ohne Probleme auf die Maincard stellen können. Vor allen Dingen, was ich hier super fand, ist, die beiden haben ja schon eine Story bei Produce, Gabby Forza und Dark Sheik. Das heißt also, das waren auch beides keine random Pre-Show-Matches. Und ich habe der Pre-Show 7 Punkte gegeben. Für eine Pre-Show war das richtig gut. Was ich auch gut fand, ist, sie haben sich so ein bisschen die Kritik zu Herzen genommen. Sie haben ja relativ viele so Hype-Videos gezeigt. Das haben sie diesmal auch gemacht, aber nicht so stark. Also die Shows davor waren eine Stunde, diese Pre-Shows. Die hier waren nur 44 Minuten mit 2 Matches.
Immerhin.
Ja, ist doch schon mal also gut. Die war für das, was war, richtig gut, diese Pre-Show.
Genau. Ja, klingt doch gut. Und dann ging es aber weiter in die... Also ihr hört es, guckt sie auf jeden Fall, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Sebastian empfiehlt sie.
Und sie ist frei auf YouTube, ne? Also ihr müsst nicht dafür zahlen.
Das ist auch sehr gut, weil umsonst ist immer gut. Das freut die Leute.
Stimmt.
Dann ging es aber los mit der Main-Show dann halt jetzt wirklich. Kommentiert wurde von Tom Lawler und Ultra Mantis Black und in vereinzelten Matches dann noch mit von Nick Knowledge.
Und, ist da quasi reingesprungen ein paar Mal.
genau. Hat quasi, wenn seine Knowledge erforderlich war, dann war er am Start.
Genau.
Und genau, also letzten Monat hatten wir schon sein offizielles Retirement quasi in Japan bei New Japan. Und jetzt ist er aber zum Abschied quasi noch ein letztes Mal in den USA. Sicherlich auch durch die Verbindung und durch die Kontakte, die man da so durch Rocky Romero hat zustande dann gekommen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Natürlich. Der da ja auch.
Wenn wir jetzt mal über Rocky Romero reden, man muss ja auch mal, also das müsste ja der dienstälteste, gewichtsklassenübergreifende Gaijin sein bei New Japan doch eigentlich, oder?
Ja, also ohne nachzugucken, das könnte ich mir, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil Rocky Romero ist ja schon, glaube ich, 28 Jahre oder so aktiv. Mhm. Und ich meine, sein erstes Match für New Japan hatte er, ich glaube, 2002 oder 2003 oder so.
Ich checke
also
das.
Also wir reden hier wirklich von 20 ja. Jahren plus.
Oktober 2002 als Teil der Havana Pitbulls mit Ricky Reyes.
Und ich glaube, damals war er schon, also dieses 2002, da war er schon regelmäßig dabei. Ne? Das waren schon Touren.
Also 2002 war er Oktober und November komplett. Und dann, ja, dann war ein halbes Jahr Pause und dann 2003 einmal nur. Ja, und dann ab 2004 halt durchgehend. Also nur, nur noch quasi dann.
Ja, ist schon wirklich ewig da.
Ja, ne, also, ich meine, ist aber auch ja ein wichtiger Wrestler. Er ist ja auch, die Rolle macht er ja auch bei AW so ein bisschen. Er ist halt vor allem für die ausländischen Wrestler halt so eine Anlaufstelle, ne, weil er spricht ja auch Japanisch und hilft dann da bei solchen Sachen. Dafür ist er. Also, er ist quasi für das hinter den Kulissen wichtiger als für das, was er so im Ring macht, weil viel Wrestling tut er ja eigentlich nicht mehr.
Ja, er spricht ja Japanisch, Englisch und Spanisch. Das heißt also, kann da immer sehr viel dolmetschen.
Ja. Genau, er kann ja auch dann bei den mexikanischen Wrestlern natürlich helfen, von der CML und sowas. Du hast natürlich absolut recht. Er kommt ja, glaube ich, auch aus Kuba, glaube ich, also gebürtig zumindest.
Richtig, richtig, genau.
Und ja, von daher, also schon ein wichtiger Mann und sowas halt. Und er hat ja gezeigt, dass er zumindest noch ein bisschen kann. Hier war dann nämlich natürlich, ne, wenn du Tiger Mask hast, wen brauchst du dann, was sind die Figuren, die maßgeblich in der Karriere von Tiger Mask wichtig waren, vielleicht nach Jushin Thunder Liger, richtig, Dynamite Kid. Also hast du halt hier den neuen Dynamite Kid, Tommy Billington, den natürlich auch schon eins seiner Retirement-Matches hatte dann. Und sie trafen auf zwei Versionen des Black Tigers, nämlich der Black Tiger 4, also der vielleicht, aber vielleicht auch nicht Rocky Romero ist. Und,
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Wobei, man muss ja jetzt schon sagen, also, er gibt sich ja jetzt auch nicht viel Mühe zu verstecken, dass das nicht ist, ne? Also,
nein.
Also, er hat ja auch vor dem Match kurz noch irgendwas geredet und sowas halt. Du erkennst ihn halt sofort auch an der Stimme und sowas halt.
Ne? Natürlich.
So ist es ja nicht, ne? Und, ja, genau, aber es gibt ja mittlerweile auch einen neuen Black Tiger, das ist dann quasi Black Tiger 9. Das ist der Magnus von CMLL, der jetzt Anfang des Jahres bei der Fantastica Mania Tour sich quasi zum neuen Tiger Mask gemacht hat, ja. Und die beiden trafen dann aufeinander, also Tiger Mask und Tiger Mask 4, oder Tiger Mask und Tiger Mask halt, gegen Black Tiger, aber natürlich Black Tiger 4 und Black Tiger gegen Tiger Mask, also das ist ja auch Tiger Mask 4, und den neuen Dynamite Kid, also Tommy Billington. Und Sebastian, wie fandest du denn das Match, den Opener?
Ja, viele Tigers, ja, da kommt man auch schon mal durcheinander, das stimmt. Ich finde, das war genau das, was ich mir erwartet habe und das, was es irgendwie auch sein sollte. Ne? Mhm. Man hat so ein Stück weit Tiger Mask halt da eingebunden, hat ihn in den Vordergrund gestellt, hat so ein bisschen seine Schwäche, die er natürlich in seinem Alter inzwischen auch hat, ganz gut kaschiert und hat so ein bisschen für ihn gearbeitet, würde ich das nennen. Man hat es von der Länge her gut gehalten. Diese knapp 10,5 Minuten waren absolut richtig in meinen Augen. Länger hätte es auch nicht sein sollen. Und es war dann eher so ein bisschen ein Match, was so auf der Emotionalität auch so ein bisschen auf den Rückschau und so aufgebaut hat. Und insofern, ja, das war nett. Das hat das erfüllt, was es sollte und war ein anständiger Auftakt, würde ich sagen.
Ja, dem kann man sich, glaube ich, anschließen. Ich fand es ja ganz cool, dass am Anfang war dann noch Sam Latena mit im Ring.
Genau.
Und die hat dann quasi einmal auf Spanisch angekündigt, die Wrestler, zumindest die beiden Tigers, die Black Tigers.
Hat sie super gemacht, fand ich.
Ja, so, fand ich auch so. Also von mir aus hätte sie auch den kompletten Part des Ringsprecherin übernehmen können. Weil ich finde mich super.
Ich finde die ja klasse, aber man muss ja sagen, dass sie ist ja, kommt ja, glaube ich, aus New York und hat ja puerto-ricanische Wurzeln. Mhm. Und kann das dementsprechend natürlich auch wunderbar aussprechen und betonen und alles. Also das war wirklich stark.
Ja, absolut. Ich finde den Duden, der das da macht, ich finde den schon nicht schlecht, aber du merkst halt, der hat ja so ein bisschen so Bruce Buffer-Wipes, sag ich mal, so ein bisschen so Boxringsprecher, so ein bisschen. aber du merkst halt, dass der nicht aus dem Wrestling kommt.
Ja.
Weil er so mit seinen, der hat da zum Beispiel ja bei der Pudui-Show, hat er ja Hazuki als Hazuki Stardom angekündigt.
Ja, wie du hast schon gesagt, Stimme hat da eine gute, es klingt halt wie so ein Box-Announcer, aber man merkt halt, dass er noch so ein bisschen unsicher ist in dieser Wrestling-Welt. Und da hast du absolut recht. Ich hätte absolut nichts gegen Sam LaTurner, aber die kommt ja auch aus New York und ist für mich inzwischen eine der besten Allrounderinnen, die es im Wrestling gibt, ja, was die Non-Wrestler angeht, ne? Weil sie ist halt eine wirklich gute Ring-Announcerin, sie ist eine gute Interviewerin, sie ist eine gute Kommentatorin, also in allem sehr stark, wie ich finde. Und hat mit Cap Leapfrog angefangen. Das hat sich auch mal wieder krass, wenn man daran denkt. Das war ja Anfang im Wrestling. Zumindest so in diesem Kommentatoren. Sie hat ja auch mal kurze Zeit selber gewrestelt.
Ja, da habe ich gehört von, aber ich habe keine Matches oder so von ihr gesehen.
Ich glaube, ein, zwei habe ich mir gesehen.
Ja, manchmal verlagert sich dann vielleicht auch der Fokus oder man merkt dann vielleicht auch, dass einem andere Sachen ein bisschen mehr liegen oder sowas, was ja auch dann in Ordnung ist.
Genau.
Und dann, ich kann mich das sonst so anschließen, dem Match, das war okay für das, was es wollte. Man muss ja auch bedenken, dass halt einer der Aktiven hier auch nochmal später ran musste. Oder wollte.
Ja, Double Duty geschoben, der Rocky Romero.
Ja, ich würde ja gerne mal so ein Match sehen zwischen so ein Tag-Team-Match, Rocky Romero und Black Tiger 4. Irgendwie so gegen Tank und Poondog oder sowas halt. Und dann sagen sie irgendwie so, es gab hier irgendwie Travel-Issues oder sowas. Rocky Romero konnte nicht kommen. Tank hatte aber auch Probleme. Er konnte irgendwie auch nicht kommen. Deswegen gibt's jetzt Poondog gegen Black Tiger 4 oder sowas dann halt.
Ja, oder die brawlen sich so hinter den Vorhang und dann kommen jeweils die anderen Alter Egos wieder raus oder so.
Ja, genau. Beziehungsweise Tank wird dann halt ersetzt, weil Poondog ist ja nicht Tank. Das steht ja auf seinem T-Shirt sogar drauf.
Nein, natürlich nicht. Nein.
das wär aber sehr lustig. Da geht's auch weiter. Und zwar mit Match, das dann stilistisch was komplett anderes war. Das hatte schon so einen richtigen Kampfsport-Vibe, finde ich, weil die halt so mit ihren ganzen Sekundanten und so rausgekommen sind. Das war nämlich einmal Tim Bosby, der dann halt direkt mit den ganzen Chains-U-Leuten rauskam. Jay Lucas und Teriyaki, also dem Top-Team. Und Marco Stunt, die dann so seine, so wie beim MMA quasi, wo man so seine Squad so dabei hat. Und sein Gegner dann Karl Greco Malenko, der jetzt auch seit ein paar Matches wieder am Start ist, der dann halt von Wildest Forever und von Matt Mako halt begleitet wurde. Ja, Sebastian, wie fandest du denn dieses Match?
Ja, war klar, mein Match of the Night. das war wirklich so, Karl Greco Malenko ist ja auch jemand, der, wie du schon sagst, jetzt lange raus war und den, wenn man ihn aus dem Wrestling-Kontext kennt, ihn wahrscheinlich vom Battle Arts kennt. Ja. Wo er ja ein Mainstay war und war ja quasi so einer der Pioniere des Shoot-Styles, einer der Leute, die das so ein Stück weit in die Richtung entwickelt haben, wie wir es heute kennen. Und das war wirklich ein Battle Arts Match für 2026. Das war super. Und dann hast du halt mit Tim Bosby einen Gegner, der dieses Grappeln und der diese Intensität natürlich auch unglaublich gut bringen kann, weil er ja ein ziemlich hochdekorierter Ringer war, also aus dem Amateurring-Bereich. Und das hatte eine klasse Intensivität. Ich fand auch so diese Entschlossenheit, die da rübergekommen ist, gerade bei Malenko, auch dann so im Bereich des Endes, wo er ihn dann quasi einfach so niedergebissen hat, möchte ich das fast so sagen. Ja. Also nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Das hat halt auch wirklich so sehr viel Authentizität, was es irgendwie versprüht hat, wie du auch gesagt hast, mit dem Drumherum, mit dieser Posse, die dann hatten. Das war wirklich gut umgesetzt. Und mit 8,5 Minuten auch genau die richtige Länge für so ein Match, weil solche Matches ja in der Regel auch darauf ausgelegt sind, nicht so super lange zu gehen, weil es ja wie ein echter Fight sein soll. Der geht ja jetzt auch nicht 18 Minuten mit 1000 Kickouts, ne?
Deswegen, ja, genau.
Das war richtig stark.
Ein bisschen auch realistisch halten, ne? Das Match kann quasi zu jeder Zeit enden und sowas halt. War natürlich kein offizielles irgendwie Battle Arts oder Shootstyle-Regel, aber es ging natürlich dann schon sehr in die Richtung. Und ich finde das auch sehr cool, dass da jetzt Tim Bosby ein bisschen mehr so Feature und sowas kriegt jetzt halt bei sowas halt. Das ist schon ganz cool. Und bei Karl Malenko wird man sicherlich auch ein bisschen auf die Gegner achten, dass es halt irgendwie sowas halt passt, ne? Ich meine, selbst das gegen Matt O'Connelly halt, was jetzt stilistisch vielleicht nicht so passt, aber das ging dann, war dann unter Battle Arts-Regeln, sodass man halt auch, ne, ihn zumindest in eine gewisse Schiene drücken kann oder zumindest, sagen wir mal, nach seinen Stärken halt so ein bisschen halt auch dann bucken oder die Gegner halt stellen kann, ne?
Das stimmt auf jeden Fall.
Und ich fand das auch anständig. Für mich war es auch tatsächlich das Match of the Night. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ein schönes Hin und Her. Ja, Karl Malenko gewinnt dann. Das geht dann auch in Ordnung, glaube ich, dann halt. Der sollte ja später auch noch mal kurz auftauchen. Und ich fand das auch sehr gut. Ich mag Geesi, dieses ganze Shoot-Style-Gegrapple und sowas halt hin und her und sowas finde ich immer sehr, sehr cool. Okay. Von daher passt halt. So, dann kamen wir zum ersten Women's Match an dem bei der Show 3 gegen 3. The Limit, also Jhenny Kai, Jordan Blade und Nikki XS. Jordan Blade habe ich fast gar nicht erkannt mit den neuen Dreadlocks da quasi.
Nee, steht ja mal gut, finde ich.
Ja, steht dir sehr cool. Dann war ich so, und das ist der Jordan Blade und so, krass. Ja, aber passt auf jeden Fall. Und sie trafen dann auf die Stardom-Vertreter Fuwa-chan, Hazuki und Rana Yagami oder wie der Ringsprecher dann gesagt hat, they are Stardom. Ja, war natürlich, ich sag mal, ne, mit 6 Akteuren ein bisschen kurz dann halt für die mit 8 Minuten, aber war dann auch okay. Also viel länger hätte sowas dann wahrscheinlich trotzdem nicht gehen dürfen. Von daher passt es dann, denke ich, halt. Ich würde sagen, es war das Schwächere von den beiden Multi-Woman-Matches?
Ich fand tatsächlich das andere schwächer.
Ja, kann sein. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war ähnlich, aber das hier war zumindest ein bisschen flotter, glaube ich. So von der Dynamik.
Ja, bei dem anderen Match haben mich auch vor allen Dingen 2 Personen gestört, aber da gehe ich gleich drauf ein.
Ja, gut. Das ist klar, wer das war. Ja, okay, ja, doch, wenn ich so drüber nachdenke, war es schon besser. Ja, bei Cage Match kommt es auch ein bisschen besser weg zumindest.
Ja.
Ja, die Stardom-Vertreterin haben dann gewonnen, passt so weiter dann halt auch, hat quasi Fuwa-chan den Sieg wiedergeholt gegen Nikki XS. Die hat ja bei der Pudui-Show im Singles-Match gegen Nikki XS verloren, das Match war echt nicht gut. Also das bei der Pudui-Show. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie fandst du denn das Match?
Ja, ich fand's anständig, und ich finde, dass man hier auch gesehen hat, dass jemand wie NixXS oder auch Fuwa-chan vielleicht dann in so einem Kontext besser eingebunden sind, als sie das in dem Singles-Match waren.
Ja.
Und ich finde, das war auch eine ganz gute Kombination von Stilen hier. Das war flotte Action, da war nicht der große Leerlauf. Das war nicht darauf ausgerichtet, das Hammer-Match zu sein, aber in den knapp 8 Minuten fand ich das ziemlich unterhaltsam. War auch von der Positionierung genau richtig, dass dann so ein Match da nach diesem ziemlich krassen Match davor hast. Und insofern kann ich da nicht viel Negatives drüber sagen. So 6 Punkte ist da, glaube ich, vollkommen legitim, habe ich auch gegeben.
Ja. Dann kam danach direkt das zweite Frauenmatch. Also wieder hier 2 direkt hintereinander, aber insgesamt 3 hatten wir diesmal auf der Karte, also auf jeden Fall schon mal eins mehr. Das war ein Singles-Match und zwar 2 Damen aus der CMLL, nämlich ein Teil der National Women's Tag Team Champions Skadi, traf auf die World Women's Championesse Persephone. Auch beide hier dann tatsächlich auf Spanisch angekündigt von Sam Turner. Sogar quasi mit angekündigt, wer die Ruda und die Technika ist. Also quasi ne, die die mexikanischen Begriffe dann für Heel und Face. Was ich ja hier sehr lustig finde, das hat Nick Deutsch auch im Kommentar erwähnt bei Skadi. Skadi hat ja einen, also das sind ja beides quasi, kann man sagen, es ist ein religiöses Matchup? Weil Skadi ist ja eine Göttin aus der nordischen Mythologie.
Persephone aus dem griechischen Bereich, ne?
Genau, und Persephone ist ja, also Skadi ist die Göttin der Jagd im Nordischen und Persephone ist die Göttin der, ich glaube, der Jahreszeiten, die quasi von Hades entführt worden ist, damit er sie heiraten kann.
Ich glaube, ja.
Und das heißt, also wir haben hier quasi die beiden, die Mythologie, ja, Religion sind es ja nicht mehr wirklich, aber die beiden Mythologien irgendwie gegeneinander, ist eigentlich eine kleine lustige Anekdote irgendwie. Ja, ich fand das okay. Also von Skadi habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Habe jetzt aber auch Neues gelernt. Das ist die Tochter von Marcella, quasi der OG-Dame bei der CMLL. Das ist eine sehr coole Wrestlerin, hat die beste Hurricane Runner im Business, wie ich finde. Also von der habe ich aber noch nicht so viel gesehen. Ja, von Persephone habe ich sicherlich schon bessere Matches gesehen, gerade jetzt im Kontext mit AEW und sowas halt. Ich fand das aber immer noch anständig und nicht schlecht. Persephone hat dann halt gewonnen mit einem Moonsault vom zweiten Seil. Ja, jetzt auch soweit nichts Berauschendes, meiner Meinung nach, aber das war auf jeden Fall solide.
Ja, würde ich mitgehen. Cagematch sagt übrigens, dass Skadi nicht bei CMLL unter Vertrag ist, aber sie tritt ja trotzdem regelmäßig auf. Deswegen ist er natürlich trotzdem CMLL-Wrestlerin, aber sie ist jetzt nicht so bekannt, wie das Persephone ist, die ja auch inzwischen unter AEW-Vertrag steht, aber das ist ja auch alles so ein bisschen Dual-Vertrag teilweise und so. Genau. Ne? Also das ist ja dann mehr als möglich. Ja, ich glaube, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Das war anständig. Ich habe von Persephone, glaube ich, noch nicht so viel gesehen wie du, weil du sie jetzt natürlich im AEW-Kontext, glaube ich, öfters siehst. Okay. Skadi habe ich, glaube ich, 1-2 Mal vorher gesehen Und ich hatte jetzt da nicht die große Erwartung, habe eigentlich ein ganz anständiges Match bekommen. Dass Marcella die Mutter ist, wusste ich vorher tatsächlich auch nicht. und auch das war da eigentlich ganz gut platziert.
Ja.
Und ich kann es auch schon mal sagen, ich fand die beiden Matches, über die wir jetzt geredet haben, zuletzt auch besser als die, die danach kamen, weil dann kam so ein Durchhänger ist ein großes Wort, aber dann kam so eine Phase mit zwei Matches, die jetzt nicht zwingend gebraucht hätte.
Ja, ja, definitiv. Wobei bei dem ersten zumindest würde ich dir ein bisschen widersprechen. Da gab es ja nämlich, da haben wir auch schon mal oft drüber geredet, da gab es nämlich Josh Barnett gegen The Butcher, also Andy Williams. Und ja, also klar, natürlich kann man jetzt hier argumentieren und auch zu Recht argumentieren, braucht man Josh Barnett im Jahre 2026 noch im Ring? Und vor allem dann in einem Nicht-Bloodsport-Match? Die Antwort wäre in 9 von 10 Fällen sicherlich nein. Und da würde ich auch grundsätzlich zustimmen, aber irgendwie, also, ne, diese Mischung aus Gebrawle und so ein bisschen Shootfight hat mir hier irgendwie auch gefallen. Vielleicht auch in der Kompaktheit, halt, weil es halt nicht so lang war mit 8 Minuten halt. Ne? Also, die sind jetzt hier nicht voll eskaliert oder sowas, aber so für das, was es war, so ein bisschen einfach so, das hatte so ein bisschen so Kneipenschlägerei-Vibes. Aber einer von den Typen, der die Bartschlägerei angefangen hat, ist halt trainierter MMA-Kämpfer und wendet dann in einer echten Prügelei einfach seine Armbass oder so an, wenn das Sinn macht.
Ich muss halt sagen, du hast schon recht. Also wir haben von Josh Barnett schon schlechtere Matches gesehen in der jüngeren Vergangenheit. Vor allem, wir haben sie teilweise in prominenteren Positionen gesehen, weil das waren dann zum Beispiel Main Events von Bloodsport. Und natürlich kann ich dann damit leben. Ne? Das war solide, ist völlig okay, aber war für mich eins der weniger interessanten Matches. Wobei ich sogar sagen muss, ich glaube sogar, dass vielleicht zwei Matches stören dann vielleicht mehr, auch wenn sie qualitativ jetzt nicht viel besser sind. Ich muss ja sagen, ich war ja ein bisschen geschockt, dass Josh Barnett nur einen Monat älter ist als Andy Williams.
Passt, ne?
Also das ich dachte, Barnett wäre viel älter als der.
Stimmt.
Der Butcher ist tatsächlich auch schon 48. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit sagen will, dass er sich so gut gehalten hat oder dass Barnett sich nicht so gut gehalten hat. Aber ich hätte getippt, dass da locker 6, 7, 8 Jahre zwischen sind.
Hätte ich jetzt auch gedacht, auch alleine rein optisch.
Das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, absolut gut und gut. Man muss natürlich auch sagen, Andy Williams hat auch natürlich spät angefangen mit dem Wrestling, weil der
war ja auch eigentlich ein Musiker.
Genau, ist ja eigentlich ein Musiker in der Band Every Time I Die. Ich glaube, die gibt es aber auch gar nicht mehr, ne?
Nee, ich glaube, 4 Jahre, 5 Jahre so haben die sich aufgelöst.
Ich glaube, da war auch irgendwann irgendwie ein Bandmitglied, war da mal schwierig oder so.
Weiß ich tatsächlich gar nicht.
Gut, ist ja auch egal, aber die Band gibt's auf jeden Fall nicht mehr. Aber der Wrestler auch erst seit 10 Jahren, sehe ich gerade. Seit 2016 hat der angefangen.
Ja, der spät angefangen, tatsächlich.
Ja, ist ja okay, aber ist schon wild. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er schon so alt ist. Krass, ne?
Hätte ich auch nicht gedacht. Das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, das hat mir Daniel Macker mir mal erzählt. Dann habe ich geguckt, das stimmt tatsächlich. Wusstest du, dass der am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich?
Ja, Leute,
also der Butcher ist auch am 12.12. Und ich kenne tatsächlich noch jemanden, die auch am 12.12. Geburtstag hatte im Wrestling. Und das ist hier Erika Demia, die heutige Anya Rune.
Ja.
Und es gibt noch jemanden, und zwar BK Westbrook.
Ach, verrückt.
Ja, ist echt wild.
Tja, ihr seid alle jetzt Birthday-Schwestern.
Ja, genau.
Okay, das habe ich auch nicht gewusst mit dem Altersunterschied, aber. Ich meine, da merkst du mit der Altersgleiche, da merkst du dann natürlich schon den Unterschied, auch wie die beiden noch, ich sag mal, wresteln können oder sowas halt, ne? Weil Andy Williams würde ich durchaus noch, je nach Gegner oder Match, schon noch als einen fähigen Dude sehen.
Absolut.
Und bei Josh Barnett ist es halt immer so eine Sache. Also, ich glaube, da wäre es auch kein Problem, wenn der gar nicht mehr wresteln würde. Und ich glaube, wenn es irgendwie Bloodsport jetzt schon gar nicht mehr geben würde, länger nicht mehr geben würde, würde der wahrscheinlich auch eher nicht mehr in den Ring steigen oder sowas halt.
Und das ist halt der Punkt, wenn das halt auf der Karte ist, ist es hier solide, aber ich hätte Barnett hier halt nicht gebraucht. Ich hätte jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der woanders gebucht war den Tag oder so, keine Ahnung, aber ich hätte jetzt zum Beispiel, obwohl, kann ja nicht, der war ja später auch noch im Rumble, ich hätte hier zum Beispiel viel lieber gegen The Butcher so jemanden wie Matt O'Connelly gesehen. Das hätte ich, glaube ich, richtig cool gefunden, beispielsweise.
Ja, stimmt durchaus, oder? Ja, genug andere Leute oder sowas gäbe es ja auf jeden Fall. Also, Ja, mal gucken. Ich will auch gar nicht wissen. Also, Josh Barnett wird sicherlich einer der Wrestler gewesen sein, der die beste Gage hier gekriegt hat an dem Abend. Und ja. Ob das dann. Also man muss das ja auch so ein bisschen immer in, ne, als Promoter müsst ihr ja auch immer irgendwie ein bisschen Geschäftsmann sein. Klar, du bezahlst am Ende wahrscheinlich immer drauf, aber man muss aber so gucken, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis dann auch wirklich immer so passt oder sowas halt, ne? Also weiß ich dann halt ja, nicht.
Vor allen Dingen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Josh Barnett denkt, er hätte einen größeren Wert, als er wahrhaftig hat.
Und wenn du auf MMA selber guckst, dann ist das bestimmt auch so. Aber aufs Pro Wrestling bezogen jetzt vielleicht eher nicht.
Ja, und selbst im MMA muss man ja sagen, er ist da sicherlich prägend gewesen, hat da heute noch viele Verbindungen, aber die Hochzeit von dem ist da ja auch schon einige Jahre her.
Ja,
das heißt also, wenn du, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du jetzt irgendwie einen 19-, 20-Jährigen fragst, der aktuell MMA guckt, ich weiß nicht, ob der auch so viel mit dem anfangen kann.
Das ist halt die Sache. Das stimmt. Ich habe das übrigens gerade mal geguckt. Was würdest du schätzen, wann Josh Barnett UFC Heavyweight Champion geworden ist?
Ich würde schätzen, vor 20 Jahren ungefähr. Ich sag mal so 2006.
Sogar noch früher, es war 2002.
Ah, krass. Und der hat ja, glaube ich, auch die Wrestling-Karriere erst nach der MMA-Karriere begonnen, ne?
Ja. Er war 24, als er UFC Heavyweight Champion geworden ist. Und hat den Titel dann verloren wegen einem positiven Drug-Test.
Ja, das wusste ich, aber ich hatte das irgendwie ein bisschen später eingeordnet. Ich dachte, das wäre eher so Mitte der 2000er gewesen.
2006 war er Pride Champion. Da hat er den Pride Openway Grand Prix gewonnen.
Okay, dann habe ich das vielleicht verwechselt.
Ja, aber danach kam das erst. Dadurch natürlich auch durch die Verbindung mit Japan. Dann ist er halt zu New Japan gekommen, quasi noch so als Halb-MMA-Kämpfer. Diese Zeit, wo Inoki halt, ne, diese ganzen MMA-Leute da haben wollte und sowas halt.
Ja.
Und so ist halt die Verbindung gekommen. Aber ja, war also irgendwie, vielleicht war es auch einfach in dem Moment einfach für mich cooler oder sowas, aber es war natürlich jetzt trotzdem nicht bei den Top-Matches dabei, bei der Show. So ehrlich muss man dann natürlich auch sein. Ne? Also,
ich habe dem Match jetzt 5 Punkte gegeben. Es gibt auch einige, die haben dem Match 6 Punkte gegeben. Ist auch völlig adäquat, glaube ich. Da gab es noch eine 6er-Wertung. Wenn du auch bei 6 Punkte wärst, ist das total okay.
Ja, aber also weiter drüber oder drunter wäre ich, also für mich, es hat auch hier jemand 4 Punkte gegeben. 4 wären es jetzt für mich auch nicht, aber es wären jetzt auch keine 7 oder sowas halt. Ne? Mhm. Muss man dann auch klar so sagen. Okay, machen wir aber mal weiter mit dem nächsten Match. Dann das dritte und letzte Frauenmatch. Auch wieder 3-3. Das Team Steph DeLander. Steph DeLander, Billy Starks und Johnny Robbie gegen Ellie Catch, also der Team, Amazon Jane und Shuri. Also schon große Namen und Aufgebote, die sich hier die Damen quasi an die Seite geholt haben. Ja, du hast es schon eben angesprochen, dass du nicht so ganz krass fandst, aber geh doch mal gerne näher drauf ein.
Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Wenn du es hörst, dann fühl dich gemeint. Bei uns im Discord von Cage Match, da hatte irgendjemand geschrieben, das wäre ja ein gutes Tag-Team-Match, wenn man Seth Lander und Ellie Catch da rausnehmen würde. Ja, da haben wir noch gedacht, das ist ein bisschen hart. Nachdem ich den Match gesehen habe, habe ich mir gedacht, das stimmt schon.
Ja.
Wir hatten uns ja letzte Mal schon über diese Story da auch mit Steph DeLander und Ellie Catch unterhalten. Mhm. Das hat dir schon einiges weggenommen, muss ich leider sagen.
Die Story ist halt auch nicht geil einfach, ne?
Die Story hat dieses Match runtergezogen. Dadurch hat das irgendwie auch, die wirkten beide so ein bisschen wie Fremdkörper in ihren Teams. Und deswegen, das war immer noch ganz solide und es scheinen auch Leute besser gefunden zu haben als ich, weil ich habe hier 5 Punkte gegeben. Das Match hat eine Gesamtwertung von 6, da sind auch 6er und 7er Wertungen bei. Also scheint es ja manchen Leuten besser gefallen haben als mir, aber für mich wäre das Match ohne dieses ganze Thema da mit Seth Rollins und Ellie Catch deutlich besser gewesen. Weil an sich, ne, waren da ja echt fähige Leute drin und ich glaube, Amazon Jane und Shuri gegen mit den Starks und Johnny. Ich glaube sogar, da hätte ich sogar besser gefunden, wenn Seth DeLander und Ellie Catch einfach ein Singles-Match gehabt hätten. Dann hätten sie ja full-on so Sport-Entertainment gehen können. Aber so war das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja. Das ist richtig, da würde ich auch zustimmen. Da ging es natürlich auch ein bisschen weiter noch hier, ne? Haben sich beide angebieft. Ja, hier wäre es die baddest Bitch on the Indies und so weiter halt, ne? Quasi darum, wo es schon die ganze Zeit ging. Dann kam halt der der Head of Security kam raus, MLJ, weil Nick Gage ist zwar eigentlich immer noch irgendwie, aber er ist halt irgendwie nie da. Und vielleicht ist es auch besser so, dass er nicht da ist.
Ich wollte jetzt nicht so sagen, aber...
aber, ja, hat er gesagt, nee, jetzt ist hier Schluss hier mit euch hier, ne? Das wird jetzt hier einfach alle mal geklärt. Ihr kriegt jetzt hier das Match gegeneinander bei dann Volume 4, Volume 4. Gibt es dann das Match gegen den beiden? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also das ist so, ich weiß nicht. Also ich hoffe dann, dass es wenigstens dann nach diesem Match vorbei ist, weil diese Fehde ist halt so, weiß ich nicht, ne? Also, nee.
Und es ist ja nicht mal so, es gibt ja viele Leute, die Steph Lender und Eddie Catch ganz furchtbar finden. Gerade Eddie Catch. Zu den Leuten gehöre ich ja gar nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Ich finde sogar nicht. Oft, dass das oft ein bisschen zu viel wird, das Gebäsche gegen sie. Der Punkt ist nur einfach, ich finde, beide brauchen immer einen wrestlerischen Gegenpart. Das ist eher so der Punkt. Und deswegen sind sie füreinander vielleicht nicht. Ich kann schon verstehen, warum man das macht, weil das ist ein großer Name, ja. Also ich muss auch sagen, ich finde Steph Lender auch, glaube ich, insgesamt besser als Eddie Catch.
Schon.
Aber so diese ganze Fehde ist auch nicht so wirklich meins. Aber wenn, dann sollte beim nächsten Mal dann bitte auch full on gehen und nicht so half-assed.
Genau. Ja, hoffe ich auch. Mal gucken. Ich hoffe dann auch, dass das Ding dann einfach gegessen ist und dann halt ab dafür. Ab dafür war dann auch so ein bisschen der Tenor vom Match danach.
Das ist richtig.
Hedgie Cero von der CMLL und auch AEW kennt man ihn ja, gegen Minoru Suzuki. Hier fand ich es ganz lustig, ne? Er kommt, ne, Minoru Suzuki natürlich, wo überall auch, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum man ihn bookt, kommt mit Kazenin Are raus. Und die Kommentatoren haben halt, und er macht ja immer so ein bisschen den gleichen Stick, ne? Er wartet halt dann quasi, er geht dann ein bisschen langsamer oder passt halt sein Schritttempo je nach Venue halt so ein bisschen der Musik halt auch an. Das halt quasi immer passend zum Kazenin Are, also zum Einklingen des Refrains quasi den Ring betreten kann halt, ne? Ist ja so ein bisschen einstudiert halt, bisschen angepasst je nach Venue halt ein bisschen. Ist ja auch in Ordnung und macht ja auch durchaus Sinn, wo der Pop ja so auch groß ist halt, ne?
Ja.
Ich fand's halt nur super. Die Kommentatoren waren ja halt, wie gesagt, unter anderem Ultraman des Black. Und der hat dann irgendwie irgendwas erzählt und hat dann aber quasi über dieses Kazenin Are rüber geredet und hat sich dann tausendmal bei Tom Lawler entschuldigt. Weil sorry, dass ich gerade über das Kazenin Are geredet habe. Kannst du mir noch mal verzeihen und sowas. Fand ich auch gut.
Also das fand ich super.
Und ich muss sagen, also ich fand das Match auch sehr gut. Würde ich so wahrscheinlich dann auf Platz 2 sehen.
Ja, deutlich würde ich sogar sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es aber trotzdem ein klein bisschen zu lang mit 17 Minuten.
Ja, sicher auch so.
Also das war schon echt viel und ich fand das Finish jetzt nicht so geil mit diesem Magistral. Okay, man kann jetzt natürlich so ein bisschen sagen, okay, das ist so ein mexikanischer Pinhold halt. Es gibt in Mexiko, werden auch viele Matches durch so Einroller und sowas beendet, dass du es so ein bisschen erklären kannst. Aber es war halt auch schon so ein bisschen, aber wir wollen jetzt Minoru Suzuki nicht so ganz klar verlieren lassen, deswegen machen wir das jetzt halt so. Weiß nicht, ob es das dann immer so braucht.
Ich habe mir vorher schon gedacht, das könnte mit dem Finish schwierig werden, weil Minoru Suzuki verliert selten und wenn, dann halt nicht eindeutig meistens. Mhm. Aber Hedgie Cero steht unter anderem auch unter AEW-Vertrag und den darfst du wahrscheinlich erst recht nicht verlieren lassen.
Ja.
Und deswegen war mir schon klar, dass man irgend so eine Lösung finden muss. Ich fand es doch okay, weil ich hatte schon Angst, dass man irgendwas macht mit einer Doppel-DQ oder einem Countdown oder so. Ja. Da war das hier noch eine okayere Lösung. Aber ja, ist dann halt das Problem bei so einem Match.
Ja, ich erkläre es mir dann immer so halt, ne, ist so mexikanisch und sowas halt, da kann man mal auch so mit so einem Magistral oder so enden. Ja, war dann okay, da fand ich die Länge dann schon ein bisschen schlimmer, dann halt, also das muss da keine 17 Minuten gehen, meiner Meinung nach.
Nee, 12-13 hätten auch gereicht.
Ja, genau, ganz meiner Meinung. Ansonsten war das aber, wie du schon sagst, dann auch deutlich das zweitbeste Match der Show, also schon mit Abstand dann halt. Also so 7 Punkte kann man da, glaube ich, schon geben.
Definitiv. Das war echt ein schöner, intensiver Schlagabtausch. Man muss auch sagen, dass Hedgie Cero hier gezeigt hat, dass er ziemlich gut Stile adaptieren kann. Mhm. Also sehr vielseitig einsetzbar, weil Hedgie Cero ist, glaube ich, nicht der erste Gegner, der mir einfällt, wenn ich so an Minoru Suzuki denke und komplette Matchups. Und trotzdem hat es gut funktioniert.
Ja.
Man muss allerdings auch sagen, dass Suzuki bei sowas auch relativ flexibel ist.
Ja, das stimmt eigentlich.
Und das Schöne ist halt, Suzuki ist 58 und trotzdem kann der immer noch ein Steel wresteln, wo immer mindestens was Anständiges bei rauskommt.
Ja, absolut. Also gibt da auch andere Leute. Es gibt Leute, die sind genau 10 Jahre älter und die sind dann ein bisschen gurkiger. Hallo, Josh Barnett.
Ja, ist schon krass, wenn du denkst, dass Suzuki 10 Jahre älter ist als Josh Barnett.
Also das war schon crazy, das stimmt. Ich fände ja auch sowas, also wenn man schon mal dabei ist, also ich finde ja auf diesem Run, gerade wegen der Geschichte, eigentlich müsste es ja Minoru Suzuki mal gegen Karl Malenko geben, oder? Ja. Alleine wegen Pride halt, ne? Also
ja.
Minoru Suzuki ist ja einer der Gründer von Pride.
Das wäre super.
Karl Malenko war auch da. Ja, apropos Karl Malenko, wir haben auch noch was vergessen. Der kam ja auch bei dem Josh Barnett noch raus. Der hat dann noch Josh Barnett herausgefordert quasi.
Wobei ich sogar glaube, das ist eine ziemlich gute Ansetzung.
Ja, stilistisch passt das auf jeden Fall. Die kennen sich ja dann auch.
Das ist das Beste, was du aus Barnett noch so rausholen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Aber vorher, das haben wir auch vergessen zu erwähnen, das wurde auch angekündigt, quasi bei der Show, bei der Dean-Show.
Ja.
Da wird es dann Karl Malenko gegen Loki geben, oder so wie er dann in der Promo gesagt hat, Loki. Geben. Also, ne, das sehen wir auf jeden Fall. Karl Malenko gegen Loki, wenn wir sehen. Da weiß ich ja auch noch nicht so richtig, was ich mir darunter vorstellen soll. Also,
ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne die Erklärung wahrscheinlich, weil Loki ist so ein bisschen wie das auch bei Homicide ist oder auch wie das bei Amazing Red oder so ist. Alles, was irgendwie New York jemals gewrestet hat, hat irgendeine Verbindung zu Loki. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, wie das da zustande kommt. Aber ich weiß nicht, ob man Loki in 2026 noch buchen sollte.
Ja, genau das ist es nämlich.
Und da möchte ich noch nicht mal auf die Person eingehen, die durchaus, sagen wir mal, problematisch oder mal mindestens diskutabel ist. Aber man darf halt auch einfach nicht vergessen, der wrestelt ja kaum noch. Der hatte letztes Jahr, glaube ich, ein Match. Der hatte, glaube ich, in 24 eine Handvoll. Also ich glaube, der hatte seit 23 vielleicht 10, 11 Matches oder so. Also der ist ja kaum noch.
Ja, also er hatte 2024 hatte er fünf Matches, aber auch sehr verteilt. April, August, Oktober, November.
Ja.
Im November, letztes Jahr hatte er ein Match im November.
Ja.
In Australien, lustigerweise. Und dieses Jahr auch nur eins in Australien halt. Also, ja, man muss natürlich auch sagen, der macht natürlich den ganzen Kram auch schon fast 30 Jahre und das auch mit einem Stil, der natürlich sehr körperlich fordert da. Ne? Ja. Also, dass dann irgendwann vielleicht Schluss ist oder Schluss sein sollte, ist dann halt auch klar. Von daher, es würde mich nicht überraschen, wenn Karl Greco Malenko fitter ist, weil der wirkt ja echt noch ziemlich ripped auch und so körperlich.
Absolut.
Aber gut, wollen wir zum Rumble gehen oder hast du noch was zu Hechicero gegen Minoru Suzuki zu sagen?
Nee, kann das komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Klar, zweitbeste Match, gute Intensivität und ja, hat mir gefallen, hätte halt nur ein bisschen kürzer sein können.
Ja, absolut. Dann gab es als vorletztes Match, nicht als Main Event, sondern als vorletztes Match gab es dann den Rambo und es gab zwei Gewinne quasi. Einmal auch zwei Preise, sag ich mal, die, naja, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden können, sicherlich. Zum einen wirst du der König von New York. Und zum anderen kriegst du $25.000. Also, wenn du die Wahl hättest und nur einen Gewinn nehmen dürftest, ich glaube, ich wüsste, was ich nehme zumindest.
Ja, ich muss auch sagen, so diesen $25.000, das ist so, die 80er wollen ihre Stipulations zurückhaben.
Ja, genau, das ist so ein Problem. Ich saß dann halt so, weil ich wusste das vorher gar nicht. Ich hatte mich auch irgendwie schon gefragt, ja, worum geht's da überhaupt? Weil das irgendwie, glaube ich, vorher nie so krass kommuniziert wurde. Und dann haben sie gesagt, $25.000, weißt du, ja klar, der Gewinner kriegt die bestimmt auch.
Ich finde, das ist so ein 80er-Jahre-WWF-Trope.
Ja, absolut, absolut, absolut halt, total, ne? Oder so, wie es letztes Jahr Tony Khan bei AEW gemacht hat, wo es auch irgendwie 20 von diesen Matches gab.
Ja,
weißt du, finde ich auch immer nicht so, weil das ist halt für mich auch nicht beliebig. Ich weiß halt genau, da kriegt keiner von diesen Wrestler, kriegt da wirklich dieses Geld oder sowas halt. Also das ist halt so K-Fab. Dann, ja gut, King of New York. Wenn du aus New York kommst, ist das bestimmt cool. Oder wenn du so wie Oni King dich als King of Brooklyn nennst und dann der King of New York wirst, ist das bestimmt cool, aber
also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr klein und sehr, sehr penibel, aber wenn es ein King of New York wäre eigentlich auch nur sinnvoll, wenn da irgendwie nur Leute aus New York werden oder Oder zumindest aus der Region. Also, ja. Also stell dir mal vor, Adam Priest hätte das gewonnen, wenn er King of New York gewesen. Weiß ich nicht. Passt für mich nicht so ganz.
Ich weiß auch nicht, ob ihn das so interessiert, dass er der King of New York ist, ne? Also weil.
Das glaub ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, also ich glaube, die Battle Royale, vor allem von den Teilnehmern her, kann man zusammenfassen mit die Gage, diese 25.000 Dollar könnte auch die Gage von allen Wrestlern zusammengezählt sein von diesem Match, weil so rein von den Namen war das ja schon sehr, sehr loaded, ne?
Ja. Aber ich fand das auch sehr schade, weil viele dieser Namen da total untergegangen sind.
Ja, das stimmt.
Also, ich muss zum Beispiel sagen, ich finde es total schade, dass Leute wie Damien Banks oder wie Adam Priest oder auch wie Isaiah Bronner gewinnt das SCI und ist dann zwei Wochen später in so einer, ja, juckt keinen Battle Royale.
Ja, das stimmt schon. Also, man kann auch sicherlich argumentieren, braucht man vor allem. Also, ich verstehe ja, warum das Ganze nicht der Main-Event ist, weil natürlich ist, wenn Rocky Romero der Co-Producer ist, steht er natürlich auch im Main-Event. Fair enough. Aber hat überhaupt jemand irgendwie nach so einem Rumble geschrien? Brauchst du bei einer Promotion, wo das die vierte fand Show ich, überhaupt ist, da schon ein Rumble?
Fand ich nicht vor Main-Event auch.
Ja.
Weil ja. Der Rumble an sich, also sag mal so, an sich 38-40 ist jetzt für einen Rumble gar nicht so super lang. Nee, die Frage ist halt, brauche ich ein Match, was 38-40 ist vor Main Event? Vor allen Dingen ein Match, wo es ja auch, das war jetzt weder so dieser Cooldown vom Main Event, aber es war auch nichts, was interessant war vor Main Event.
Ja, ist richtig.
Also es war nicht das eine, nicht das andere. Okay, Jonathan Gresham gewinnt das, besiegt die Moriarty, ja, ist okay. Ist jetzt auch nicht der krasse Überraschungssieger. Ich finde, im Endeffekt hat sich das für mich angefühlt, wie 38 Minuten 40, die nur dafür da waren, um zu sagen, oh krass, Jeff Cobb ist hier.
Ja.
Das war der einzige Mehrwert, der dieses Match hatte, dass da plötzlich Jeff Cobb aufgetaucht ist, der nicht angekündigt war. Ja, war cool, aber
alle nicht. Ja. Der hätte auch Jeff Cobb als irgendein Surprise-Prominent von irgendwie machen können oder sowas halt.
Ja, also ich hätte ja nichts dagegen gehabt, wenn Josh Barnett in der Battle Royale gewesen wäre und Jeff Cobb gegen den Butcher angetreten wäre. Das hätte man
zum Beispiel. Und es würde ja sogar passen, weil der Butcher kommt ja aus New York, zwar aus Buffalo, nicht aus New York City, aber der sagt,
aus dem Staat.
Genau, aus dem Staat. Dann könnte er sagen, ja, ne, bin hier irgendwie in New York oder sowas halt, ne, krieg kein Match oder so ein Kram halt hier, ne, kommt mal hier raus, da kommt irgendwie einfach Jeff Cobb raus oder sowas halt, weil ja. Du hättest im Endeffekt ja so machen können, weil, seien wir mal ehrlich, Josh Burnett wäre in der Battle Royale vielleicht sogar besser aufgehoben und Jeff Cobb gegen The Butcher wäre ein deutlich besseres Match gewesen als Jeff Cobb gegen als The Butcher gegen Josh Barnett.
Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, also ich habe auch schon schlechtere Rumbles gesehen, aber ich finde es halt krass. Vielleicht sehe ich hier irgendwas nicht oder vielleicht sind auch einfach Leute mehr Rumbles-Fans. Dieses Match hat eine Gesamtwertung von 6,71 und das sehe ich halt nicht.
Nee.
Ich habe dem 5 Punkte gegeben, wenn man dem 6 Punkte gibt, finde ich das auch noch okay, aber 7 finde ich schon okay und da 8er-Wertung finde ich echt krass, weil, weiß ich nicht.
Nee, also man kann natürlich jetzt sagen, um was Positives darüber zu sagen, es sind halt viele Storys irgendwie passiert oder sowas halt, ne, viele so Momente mit Leuten, die halt irgendwie Programme haben oder wo es dann irgendwie noch fädentechnisch irgendwie geht.
Ja.
Ist da halt viel passiert, aber
das war alles nicht super, dass es in Erinnerung geblieben ist, finde ich.
Ja, das stimmt.
Das waren alles so Fäden, aber das waren so ganz kleine Fäden, die man kaum gesehen hat.
Ja, und die viele Eliminations gingen ja auch irgendwie dann sehr schnell.
Ja, die hast du doch teilweise kaum mitbekommen. Also ich habe bei manchen gedacht, oh, stimmt, der ist ja schon raus. Und dann mitbekommen.
Ja, wie gesagt, musst du als Promotion, vor allem wenn es nicht mal wirklich um irgendwas geht, halt, also klar, King of New York von mir aus und dieses Geldding, ja, aber so wirklich ging es ja nicht um was, brauchst du dann wirklich als so eine junge Promotion schon so ein Rumble oder sowas überhaupt und keine Ahnung, die Begründung, wir machen einen Rumble, weil alle einen Rumble haben, finde ich jetzt auch nicht so geil, also weiß ich nicht, ne?
Nee.
Deswegen, ja, ich bin auch generell kein großer Rumble-Fan. Ich meine, ne, WXW hat jetzt mal auch
eine Mitte. Also ich bin jetzt, es gibt Leute, die mögen Rumbles ja gar nicht. Liebe Grüße an Morbo an der Stelle. Und dann gibt's Leute, die sind große Rumble-Fans. ich bin da so in der Mitte. Ich sehe das ab und zu mal ganz gern. Das kommt für mich auch mal darauf an, welche Relevanz das hat und wie das gestaltet ist und so. Also zum Beispiel, du hast gerade das Shortcut angesprochen. Das Shortcut wird ja auch aber immer als was Großes verkauft. Es ist ja quasi wie der Royal Rumble. Es ist ein Match, was dann auch den Namen der Show ja im Endeffekt darstellt. Und derjenige, der das Shortcut gewinnt, kriegt eine Titelchance und alles. Genau. Und da sage ich dann, okay, wenn ich das dann einmal im Jahr habe, wenn das mir auch so relevant präsentiert wird, das macht live großen Spaß.
Das ist halt noch der Punkt. Das ist noch der Punkt. Also wir sind ja auch meistens live bei den Shows. Dann ist es auch nochmal was anderes natürlich, weil live ist sowas ja auch immer dann nochmal cool oder sowas. Also ein Rumble als live ist ja cool, weil du selber auch so ein bisschen mitfiebern kannst. Genau. Wenn halt der neue Entrance kommt. Und hier zum Beispiel war es ja auch so, die ganzen, fast alle Wrestler, ich glaube, da waren einzelne Ausnahmen, aber es gab immer diese normale Produce-Theme halt, wenn neue Entrance kam. Und dann kam der Wrestler halt einfach raus und dann haben halt irgendwie immer nur die Wrestler die Kommentare gesagt, oh, it's so und so halt oder sowas halt. Also man kann nicht mal so auf die, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel bei der WXW bist oder sowas halt und da kommt dann die Musik von, er ist jetzt nicht im Shortcut-Match, aber ich nehme ihn einfach als Beispiel, da kommt halt die Musik von Ahura, da weißt du, ja, let's go, du kannst halt jubeln oder sowas halt, weil er halt kommt und das hast du ja jetzt hier auch zum Beispiel nicht gehabt.
Nee. Und ich finde halt, bei Rumbles ist das ganz wichtig, dass die mir als relevant verkauft werden. Ich weiß zum Beispiel, bei Cesar Honor ist es auch so, die haben immer diese Rumblejack-Show, das ist immer eine der wichtigsten Shows im Jahr. Und da ist es auch immer so, das ist dann das Main-Event, das ist das Highlight, da kommen Leute aus der Vergangenheit zurück, da sind dann große Namen, die plötzlich da sind. Dann macht das Spaß, aber ich finde so dieses, wie du schon sagst, ich habe einen Rumble, um auf der Karte zu haben und der ist ja total random irgendwie, dann machen die mir auch nicht so viel Spaß.
Ja, absolut. Also man könnte das quasi statt Rambo, könnte man das auch Rando nennen, weil so random ist.
Es ist ja lustig, weil ne hier der Wrestle Kingdom Rumble wird ja auch immer der Rambo genannt und das, der ist ähnlich irrelevant.
Das ist richtig. Das stimmt absolut.
Ich bin irritiert, ich weiß es nicht.
Ja, gut. Ja, Jonathan Gresham hat dann gewonnen, vielleicht Schlussphase war noch ein bisschen nett, wobei das auch so ein bisschen komisch war, so Moriarty wollte irgendwie noch rein, ist aber dann rausgefallen und wirkte so ein bisschen, ja nicht gebotcht, sondern quasi, wir lassen es wie gebotcht aussehen, damit wir Lee Moriarty auch nochmal irgendwie ein bisschen protecten oder so.
Ja, manches wirkt ja nicht so super koordiniert, muss man sagen.
Ja, das stimmt, das ist halt auch, also ich weiß ja nicht, wer... Ich sag mal, die Producer, haha, sind die diese, also jede Wrestling-Liga hat ja so, ne, bei WWE heißt das Road Agent, bei AEW heißt das Coach, manchmal heißt das Producer einfach, quasi die Leute, die den Wrestlern halt sagen, oder die helfen dabei, die Matches quasi zu strukturieren, die sagen, ja, wir wollen das und das und sowas halt. Ich weiß jetzt nicht, wer das bei Produce ist, wahrscheinlich ist es irgendjemand aus der Konsorte da, Jonathan Gresham, Lee Moriarty, irgendwie sowas. Aber, ja, vielleicht, weil du merkst halt natürlich schon, also so ein Adam zum Beispiel, klar, der hat Erfahrung mit Booking und sowas halt, ne, aber du merkst natürlich dann, wenn das einer macht, der kein Wrestler ist oder sowas halt, ne?
Ja.
Deswegen, ja, gut, weiß jetzt, es nicht. Jetzt haben wir schon viel zu viel über diesen Rumble geredet halt, also so pralle war er jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein.
Ja.
Dann gab es noch den Main Event. Da war ja, hier war dann wieder die Präsentation wieder ein bisschen besser, weil da gab es dann auch eine Live- wurde die Entrance von Mystico wurde live gesungen, hier Memero. Das war natürlich cool. Ja, das war cool gemacht, auf jeden Fall. Auch beide dann auf Spanisch angekündigt. Macht ja dann auch Sinn. Und das war ein gescheiter Main Event, würde ich sagen. Also wahrscheinlich so auf Platz 3 oder 4, dann würde ich sagen, von der Show.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass der ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist.
Ja, also mehr wäre auf jeden Fall drin gewesen. Da bin ich absolut bei dir. Also gerade ja, Rocky Romero, der wrestelt nicht mehr so viel, aber eigentlich ist der immer mindestens solide gewesen. Und Mystico ist ja schon, ne, also ist ja auch ein sehr großer Star vom Name Value her. Und der ist ja schon auch gut, ne? Also oder richtig gut, ne? Von daher wirkt ja das schon so ein bisschen wie wir machen jetzt hier ein bisschen auf Sparflamme.
Genau, also so wollte ich mir auch gerade sagen. Das war immer noch so 6 Punkte anständiges Match. Ich glaube mal, was du sagst, so auf 3 oder 4, da kann man auch mitgehen insgesamt. Aber ich hätte mir mal zumindest, ich erwarte jetzt von Rocky Romero jetzt keine 5-Sterne-Matches. Ja. Aber ich hätte zumindest so, sagen wir mal, ein 7-Punkte-Match oder sowas erwartet. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch da wirklich damit zusammenhing, dass Rocky Romero im ersten Match schon angetreten ist. Ob das vielleicht nicht so die allerbeste Idee war?
Ja, möglich.
Ja, weil, ja, war anständig, aber ich hätte mir einen Tick mehr erwartet.
Ja, da stimme ich zu. Hätte ich jetzt auch. Und was mich ja auch wirklich nervt, ne? Irgendwie ist so gefühlt, wenn du Luchadores bei irgendwelchen Shows hast, die nicht in Mexiko sind, ist das mittlerweile in fast jedem Match so, dass irgendwie die Maske zerrissen wird oder abgezogen wird oder in Mitleidenschaft gezogen wird. So, ich finde das so nervig mittlerweile. Also als ob das die einzige Story ist, die du einem mexikanischen Wrestler erzählen kannst.
Ja, das ist so, manchmal fängt das irgendwie einmal an und dann wird's immer gemacht, ne?
Ja, genau. Das verbreitet sich dann wie so ein
Das ist so, wie wenn bei der WXW jemand ein Match hat und der war irgendwie einmal im Urlaub in Spanien oder in Mexiko, dann wird nach dem Match Geld in den Ring geworfen.
Genau.
Das macht genau. Mir jedes Mal cool, aber inzwischen denke ich mir, Leute, weiß ich nicht. Ja,
genau. Und das Mal, wo er in Spanien war, war dann auf Mallorca oder so.
ja.
Genau das halt so. Ich meine, ich verstehe ja, warum er das macht, ne? Du willst halt Heat ziehen als Rocky Romero halt, ne? Und ja. Sowas halt, aber. Also als ob das jetzt die einzige Möglichkeit wäre, irgendwie Heat zu ziehen, weiß ich ja nicht, ne? Okay, jetzt kann man natürlich sagen, nach dem Match hat Mystico dann so quasi das Zeichen gemacht, so quasi maskless her, so ein bisschen halt, ne?
Ja.
Aber erstens, ich finde ja solche Up-Wrestlers-Matches, wenn sie gut gemacht sind, gut aufgebaut sind, finde ich die auch cool. Dann kann das richtig geil werden, so vom Storyline-Technik.
Ja.
Aber wird halt jemand wie Mystico niemals seine Maske verlieren, vor allem nicht in so einem Random-Match gegen Rocky Romero? Das heißt, nee. Da hast du ja schon mal diese krasse Dynamik hast du halt dann da irgendwie nicht, weil ich nimmst du keine Sekunde ab, dass jemand wie Mystico seine Maske verliert, ne? Erstens also. Das, dann zweitens, bei was für einer Show willst du das machen? Du kannst das ja irgendwie auch nicht bei Produce machen, weil dann müsste es ja irgendwie eine Mystico-Produce-Show sein oder nochmal eine Rocky Romero-Show, weil in Kayfabe, warum soll denn irgendjemand Fremdes, der so eine Show produziert, sagen, ah komm, wir machen jetzt einfach random Rocky Romero gegen Mystico in einem Mask-Match. Man braucht da ja wahrscheinlich auch irgendwie Genehmigung von CMLL oder sowas, bevor man sowas macht, weiß ich nicht. Ja. Das heißt, das ist irgendwie ja für mich so überhaupt kein Draw dann an dieser Stelle, das irgendwie zu machen. Weil, nee. Und wenn es dann in einer anderen Promotion stattfindet, warum machst du dann hier irgendwie den Aufbau? Ist ja dann auch unnötig, als ob dann irgendein Kommentator oder als ob die dann bei der CMLL oder sowas sagen würden, ja, aber bei Produce haben die gegeneinander gekämpft und hat Rocky Romero Mystico die Maske abgerissen. Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Also von daher sehe ich da nicht so wirklich den Benefit halt von. Ja, und dann, das, was du eben auch gesagt hast mit dem ins Geld werfen, ist nämlich auch mittlerweile irgendwie sowas geworden. Wenn da nur ein mexikanischer Wrestler oder so drin ist, dann wird da wieder Geld in den Ring geworfen. Ich meine, irgend so ein Dödel hat auch seine Kreditkarte direkt reingeworfen. Kann man halt machen. Aber das ist halt auch so. Also das ist egal, ob das Match irgendwie scheiße, sehr gut, solide oder 5 Sterne ist. Da wird halt immer ein Geld in den Ring geworfen, wenn der Mexikaner ist. Und denkt man halt so, also das Match war jetzt nicht per se nicht schlecht, aber wir haben schon gesagt, bisschen unter der Wertung, das ist für mich kein Match, wo ich jetzt Geld in den Ring werfen würde, weil das so gut war. Also eher nicht.
Nee.
Deswegen, ja, weiß ich nicht. Mein, war dann noch auf einer okayen Note, ne? Rocky Romero hat dann die Show noch ein bisschen abgeschlossen. Ja. Ne, also ich würde sagen, jetzt mal die Produce-Show ausgeklammert, da kann man vielleicht auch mal ins Fazit übergehen. Außer du möchtest gerne noch was zum Match sagen.
Nee.
Ich würde sagen, also mal ab, jetzt Produce ausgeklammert, von den reinen Volume-Shows war das meiner Meinung nach die schwächste.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe der Show 6 Punkte gegeben.
Ja.
Man muss sagen, das habe ich ja vorher schon gesagt, ich finde das mich mal überraschend, wie anders dann meine Wahrnehmung von so der breiteren Wahrnehmung ist, weil bei den ersten beiden Produce-Shows, die fand ich deutlich, oder gerade die erste fand ich deutlich besser als ein Großteil der anderen. Also die hatte zum Beispiel bei Cage Match eine 6,65 insgesamt und da habe ich 8 Punkte gegeben, die fand ich echt gut. Dann die zweite war ich genau einen Punkt drüber, da habe ich halt 7 Punkte gegeben und die hatte eine 6er-Wertung. Hier muss ich sagen, diese Show ist Stand jetzt die bestbewertete Produce-Show mit 7,14. Und das verwundert mich, weil das ist für mich ein Punkt zu hoch.
Ja, absolut.
Du hattest halt echt ein gutes Match mit Kagureko Malenko gegen Bosby. Dann hattest du noch ein ziemlich gutes Match, was ein bisschen lang war mit Hitchis gegen Suzuki. Aber da muss man halt sagen, du hattest einige Sachen, die anständig waren. Du hattest unter anderem Main Event, was anfangs nur anständig war. Und dann hattest du halt einige Sachen, die für mich auch nur solide waren. Also du hattest nichts, was unter 5 Punkten war. Aber du hattest halt auch nur ein 8er-Match für mich und ein 7er-Match.
Ja.
Und das ist dann insgesamt gerade auch, und man muss halt auch sagen, du hast der Show auch teilweise die Länge wieder angemerkt. Ich glaube, das waren 3:40 oder 3:45 oder so.
Ja.
So, nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat die Pre-Show besser gefallen. Klingt komisch, aber.
Ja, ich meine, da war ja auch ein sehr gutes Match dann halt mit dem, mit dem Tag Team Match halt. Ja,
weil du auch gesagt hast, du fandest hier das Main Event, fandest du so auf 3 oder 4. Ja. Das ist das, wo ich am Anfang schon drauf hingedeutet habe. Also von, wenn man das als Gesamtes sieht mit der Pre-Show, fand ich tatsächlich das Tag Team Match zwischen Cowboy Ray und Violence is Forever, das war für mich insgesamt das drittbeste Match. Also nach Greco Malenko gegen Bosby und nach Hechicero gegen Suzuki. Also das war besser als das Allermeister auf der Main-Card mal auch.
Ja, hätte man vielleicht den Rumble mal in die Pre-Show gepackt.
Das wäre tatsächlich besser gewesen. Ja. Aber man hat ja letztes Mal den Rumble auch schon in der Pre-Show, vielleicht hat man das deswegen dann nicht nochmal gemacht. Man muss auch sagen, der Rumble in der Pre-Show, der war auch nochmal schlechter als der hier.
Ja gut, klar.
Aber ja, keine Ahnung. Es war trotzdem immer noch anständig, aber für mich war es halt also klar die schwächste der Volume-Shows. Es war auch klar besser als Produi, das muss man auch sagen.
Ja, okay, klar. Ne, die war nochmal dann echt schwächer, aber ja. Das war halt auch wirklich keine gute Show, ne? Also, aber das sollte jetzt ja nicht der Standard sein, sie war besser als die nicht gute Show oder sowas halt, ne? Das
ist richtig.
Deswegen, ja. Overall bin ich da jetzt auch nicht so zufrieden, aber es ist ja okay, ist eine neue Liga noch und sowas halt und ja, vielleicht ist auch bald gar keine Liga mehr, weiß nicht mehr, weil.
Ich wollte gerade sagen, also weil ist der, zwar neu,
ja, weil. Naja, also es ist ja kein Tag nach der Show, ohne dass es kein Drama gibt. Ne? Also, das muss man ja schon sagen. Also irgendwas war ja immer nach den Shows irgendwie, ne?
Vor allen Dingen das Schlimme ist, diese ganze Geschichte jetzt ist einfach genau so, wie ich das sofort gesagt habe.
Ja. Erzähl doch mal, was passiert ist.
Ja, also wenn ich das richtig im Kopf habe, kam als erstes die Meldung, das war, glaube ich, am Montag, ne? Wo Joey Janela gesagt hat, dass er Travel Issues hat und da hieß es halt, dass es Flugproblematiken geht, warum er halt das nicht schaffen wird. Weil eigentlich wäre ja, das muss man auch nochmal kurz sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht die anderen Reviews und so nicht gehört haben, die nächste Produce Show, Volume 4, hätte ja eigentlich Janela Soros Rex geheißen und wäre halt eine Show gewesen, wo die Kuratoren Joey Janela und Bang Bang gewesen wären. So. Und dann hatte man halt diese Nachricht, dass Joey Janela das halt aus Reisegründen nicht schafft.
Genau, man muss dazu sagen, es war ja an dem Wochenende war ja auch, also die Produce Show war ja am Montag und das Wochenende vorher, Samstag, Sonntag, war ja der SummerSlam in Minneapolis. Und GCW hatte da ja auch zwei Shows, den Samstag und den Sonntag halt. Ne, waren es Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag? Also auf jeden Fall, an dem Wochenende hatten die auch zwei Shows.
Ja.
An dem Wochenende. Und deswegen war halt Joey Janela in Minnesota noch und konnte halt nicht nach New York zurück halt, weil.
Richtig.
Wegen Travel Issues, aber mach gerne jetzt bitte weiter.
Genau. Und das ist ja per se jetzt erstmal nichts, was wir auch noch nicht erlebt hätten. Man muss schon ein bisschen sagen, dass da ist jetzt aber schon das erste Mal das passiert, was wir auch schon zu Beginn gesagt haben, wo wir gesagt haben, ja, auf dem Papier sind das ja alles ganz tolle Konzepte von Produce, aber was machen die, wenn du dann so eine Volume-Show hast, die ist created von irgendwem und dann brechen dir die Leute weg? Ja. Dann ist ja das ganze Konzept in sich kollabiert. Und genau das hier ist auch passiert und dann am nächsten Tag hieß es von Joey Janela, dass er halt nicht auftauchen wird bei Produce und vor allen Dingen, dass auch Megan Bain dann nicht auftauchen wird, dass es nicht mehr Janela Soros sein wird, dass es einen neuen Kuratoren geben wird, dass er allen, die da mitmachen, viel Erfolg wünscht. So. Genau. Und das Erste, was ich zu euch gesagt habe, ist, da gab es bestimmt Streit zwischen Joey Janela und Adam Abdallah. Weil die beiden jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, deeskalierende Personen zu sein.
Ja, das ist absolut richtig.
So. Und ich habe, glaube ich, auch irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich kann mir vorstellen, dass Adam Abdallah sowas gesagt hat wie, ja, ich habe dir das ja alles gegeben und das ist der Dank dafür, was bist du für ein Punkt, Punkt, Punkt. Und Jordan gesagt hat, ey, wenn du mich so blöd anmachst, mach deinen Scheiß allein. Spoiler, ja, genau, ich glaube, es war sogar noch schlimmer.
Ja.
Weil was daraus entstanden ist, ist quasi jetzt, dass das Social Media brennt. weil es gab dann nochmal eine Nachfrage von einem Fan, der einfach nur gefragt hat, werden wir dich denn nochmal da sehen? Da hat er, glaube ich, einfach nur Never geschrieben. Genau. Und da wusste man schon, okay.
Ja, gut.
Und dann fing das halt an, dass Joel gesagt hat, ja, Adam Abdallah muss lernen, wie er mit Leuten umgeht und wie er sie anspricht. Also ich denke mal, dass das, was ich gesagt habe, gar nicht so weit weg sein wird, dass er ihn irgendwie beleidigt hat oder irgendwie sowas. Hat er gesagt, ja, wir waren ja befreundet, die haben ja zusammen auch JCW, also Subbrand von GCW gebucht, aber er hat sich verändert und man muss ja sagen, alles das, was Joel da erzählt hat, wenn ich mir so die Social-Media-Aktivität von Adam Abdallah anschaue, dann kann ich mir das schon vorstellen.
Ja,
weil dieses Freidrehen, das haben wir ja auch schon zu den ersten Shows gesagt, so ja, das war ein cooles Produkt, aber das ist schon teilweise fast arrogant, wie da aufgetreten wird, oder sagen wir mal zumindest sehr hochmütig und oft auch nicht sonderlich professionell wirkend.
Ist es auch nicht, also absolut. Und der schreibt das ja auch immer alles, das muss ich auch sagen, das schreibt er nicht über seinen Privataccount oder so, sondern das schreibt er über den Produce-Twitter-Account alles, ne?
Richtig.
Also repräsentiert es ja irgendwie nicht nur seine Meinung, sondern irgendwie auch die Liga direkt.
Richtig, das kann man ja nicht mal sagen, dass man sagt, ja okay, man muss dann nochmal unterscheiden. Nee, also er macht das ja mit dem mit dem Corporate-Account quasi.
Genau.
Ja, dann hat Adam Abdallah, ich weiß nicht, ob es an dem Punkt schon war oder irgendwie dann so ein ganz komisches Statement, so, ja, war nicht so cool, aber ich bessere mich so. Und ich mir denke, ja, okay, es ist zwar gut, dass du das sagst, aber das klingt jetzt nicht so super überzeugend. Ich möchte erstmal Taten sehen. Und dann hat Joel Janela irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mehr wem, ein Interview gegeben.
Ja, bei Fightful war das.
Ach, das war bei Fightful sogar, genau.
Ja.
Und dann sind sie auf Marcus Meadows gekommen und Joel Janela war auch voll des Lobes über Marcus Meadows, über seine Arbeitseinstellung und alles Mögliche. Und dann hat Joel Janela gesagt, dass, und ist dann halt wieder auf Adam Abdallah zu sprechen gekommen, dass der völlig durchgedreht ist, bla bla bla. Und unter anderem, es gab ja diese Sache, da haben wir uns ja auch schon ein bisschen drüber lustig gemacht. Marcus Messers wurde ja abgezogen im Juli von Produce. Der hat ja die erste schon auch mitgemacht und bei der zweiten war er dann nicht mehr dabei. Und dann gab es natürlich schon die Gespräche da, ne? Er ist ja WWE-ID-Wrestler und so weiter. Ja. Und dann haben wir uns ja schon drüber lustig gemacht, dass dann so eine Reaktion von Produce kam, die relativ krass war, weil die dann irgendwie gesagt haben, ja, wenn in Zukunft jetzt nochmal irgendwelche Wrestler, die nicht, wie haben sie das gesagt, die kein irgendwie bindenden Vertrag oder sowas haben, weil Marcus Messers war ja, glaube ich, nicht da, weil der wirklich ein Match hatte, sondern weil der einfach nur bei irgendwie ein Taping sein musste.
Genau, da waren, ich glaube, den Tag vorher oder danach.
Evolve, glaube ich.
Waren die Evolve-Tapings und dafür wurden die ganzen, IDler halt berufen.
Genau. Und dann hat ja Orange Crush sowas rausgehauen, von wegen, ja, jeder, der sowas quasi in Zukunft macht und nicht auch fehlt wegen einem Auftritt, wegen einem Match, der wird hier nie wieder auftreten.
Ja, genau.
Und da haben wir schon gedacht, okay, das ist ein bisschen sehr dünnhäutig, oder? Und ja. Joey Janela hat dann erzählt, dass Adam Abdallah anscheinend Marcus Meadows ja quasi fast schon bombardiert hat. Also es war da irgendwie von 30 Nachrichten die Rede, womit er ihn überreden wollte oder anstiften wollte, dass er seinen WWE-ID-Vertrag im Ring verbrennt und in eine Mülltonne wirft.
Also da, das ist schon ein bisschen sehr psychopathisch, ne? Also weiß ich jetzt nicht. Also, nee.
Man muss dann allerdings auch sagen, ich weiß auch nicht, wenn Joey da vielleicht jetzt nochmal drauf guckt, das haben dann auch Leute geschrieben, dass sie gesagt haben, ja, weil Tom Schnell hat dann in diesem Interview auch gesagt, so ja, Marcus Meadows, das ist ja auch ein total guter Typ, so im Umgang. Und der wollte natürlich auch damit überhaupt nichts zu tun haben, weil der will sich immer so aus so Ärger und aus so Politik und sowas raushalten. Wo ich mir denke, aber Joey, du stürzt ihn doch jetzt mitten da rein mit dem, was du sagst.
Ja, das stimmt natürlich.
Also ja, es ist alles.
Ja,
es ist alles.
Joe Janelle hat auch noch so ein paar Konversationen quasi dann geleakt, weil halt Adam auch halt nicht. Normalerweise ist ja, wenn sowas passiert, dann halten einfach alle irgendwie den Mund und dann geht man halt zu seiner Wege halt so ein bisschen, ne? Aber der gute Adam hat ja dann auch so mal so ein bisschen weiter halt genervt, gestichelt und sowas halt. Und dann hat halt Janela so Conversations irgendwie geleakt, wo Janela ihm dann wohl auch gesagt hat, ja, hier, hab hier Probleme halt mit dem Flug und sowas halt. Ja, und da kam auch so irgendwie so Antworten von Adam wie, Ja, du hast von meine Daten von meiner Kreditkarte, da kümmere dich noch drum so ungefähr.
Ja, wollte ich mal auch sagen, das ist jetzt nicht so professionell.
Ja, und das wirkt dann wieder halt so, ja, hier, ne, ich bezahle ja schon hier, dann mach hier mal halt so ungefähr so einen auf, hier hast du meine Karte so, ne? ich bezahle das schon halt und ja, dann.
Das muss man ja auch noch sagen, dass das ist ja auch das Bekloppte. Also es war ja wirklich, wenn es jetzt so aussieht, dass der Tropfen das fast zum Überlaufen gebracht hat, da ist ja jetzt nichts Schlimmes passiert, da war jetzt kein Speaking Out oder irgendwie sowas, sondern es ging halt wirklich um diese Fluggeschichte und dass Adam Abdallah irgendwie wollte, dass er so eine ganz komplizierte Route nimmt, George
dann,
ne?
Ja, also es gab dann wohl irgendwie nur einen Flug, der dann halt nur bis nach Philly ging.
Dann hätte er irgendwie mal Bus fahren müssen oder so.
Ja, noch nicht mal das. Also es ging, das war irgendwie so, aber das war auch mit Umstieg von Minnesota
Uber
dann
oder alles so.
Hin und dann nach Philly. Aber Philly ist natürlich dann nochmal 2 Stunden von New York entfernt. Und an so einem Montagnachmittag ist es wahrscheinlich so mit Berufsverkehr und so auch nicht so einfach, würde ich jetzt behaupten. Genau. Weil das ja auch sicher nicht, also da gibt es bestimmt viele Leute, die da in dieser Gegend irgendwie pendeln und sowas halt. Weil 2 Stunden ist ja für USA-Verhältnis, sage ich jetzt mal, auch nicht so viel.
Das stimmt.
Und dann meinte Janella so, hat wohl nur geschrieben, ja, wie soll ich denn dann halt zum von Philly da hinkommen? Und er hat aber nur geschrieben, ja, mit Uber. Was meinst du, was ein Uber kostet für eine 2-Stunden-Fahrt von Philly nach New York? Also, das wird wahrscheinlich nicht billig gewesen sein.
Adi, wir dürfen nicht vergessen, Produce hat diese Show an einem Montag gemacht. Das heißt, das wäre voll im Berufsverkehr gewesen.
Ja, natürlich. Und dann brauchst du da sicherlich auch mal keine 2 Stunden, sondern vielleicht auch mal 3,5 oder 4 Stunden halt für so eine Strecke, wenn du damit hinkommst, ne? Und, also, ja, und auch zu sagen zum Wrestler halt, ja, dann nimm doch ein Uber oder sowas halt, ne? Ist jetzt auch nicht so wirklich professionell, muss man jetzt ja auch mal an der Stelle sagen. Und ich weiß nicht, dann würden auch so Sachen, wie gesagt, das ist auch immer so, der will ja auch bloß immer allen irgendwie unter die Nase reiben, ah, ich hab Geld oder sowas halt, ne? Weil er dann ja auch, weil er dann ja auch gesagt hat zu Janella, ja, ne, wenn du meinst, dass du dafür jetzt irgendwie einen, ich bezahle dir das Doppelte deiner normalen Rate, wenn du meinst, das jetzt dafür dann abblasen zu lassen oder sowas halt, ne? Also ein auf, ja komm, ich bezahle schon das Doppelte, dann kann es ja wohl auch kommen. So kommt das dann immer so ein bisschen rüber. Ne? Und Janelle hat das ja auch gesagt, ja, das ist scheiße, das habe ich natürlich geärgert, weil es ein dicker Paycheck für mich ist, ne? Aber also man hat sich da auch, glaube ich, so ein bisschen einfach reingesteigert von beiden Seiten.
Ja. Ich glaube, das Problem ist auch, weil es gab ja dann, das habe ich auch noch mitbekommen, so ein Tony Deppen, der dann gesagt hat, ja, ich wäre eigentlich auch bei der ersten Show gewesen und konnte das nicht, aber er hat mir das trotzdem bezahlt und ich hatte kein Problem mit Adam Abdallah. Wo man sagen muss, ja, also erstens, es ist natürlich was anderes, ob ich da einfach auftrete oder ob ich der Kurator bin. Das natürlich. Heißt also, wenn da so ein Tony Deppen nicht auftritt, dann sagt Adam Abdallah bestimmt auch, ist jetzt nicht cool, aber der bricht jetzt keine Welt zusammen. Dann nimm mal halt einen anderen Wrestler und so, ne? Plus, und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, Tony Deppen und Adam Abdallah, das wird halt ein ganz normales Wrestler Promoter-Verhältnis sein. Aber Adam Abdallah und George Janella, die haben sich als Freunde bezeichnet. Und deswegen ist da natürlich eine emotionale Komponente mit drin, so, ja, du hast mich enttäuscht und jetzt wirkt das so nach Rosenkrieg. Und ich glaube auch nicht, dass wir da das Ende haben. Ich glaube, die werden jetzt alle Geschichten, die irgendwie in den letzten 2 Jahren der Freundschaft so, da hast du mir mal irgendwie 20 Euro geliehen oder so. Ich glaube, das ist jetzt eher das Problem. Das ist jetzt so ein bisschen, wie wenn sich so ein Paar trennt.
Ja, das wäre ja absolut. Und man muss auch sagen, also, weil Giorgio hat das so ein bisschen angesprochen, ja, die Art und Weise, wie er mit Leuten redet. Er hat da wohl auch irgendwie von den Leuten vom Venue oder sowas halt wohl irgendwie via Text und persönlichen Dingen wohl irgendwie schlecht behandelt oder schlecht mit denen geredet oder sowas halt. Die Sache ist halt, wenn das jetzt vielleicht ein anderer Wrestler gewesen wäre, vielleicht auch so ein jüngerer Wrestler noch oder sowas, der hätte sich von sowas vielleicht auch ein bisschen einschüchtern lassen oder sowas, aber so Joe Janella, der sagt dann halt ganz klar, ne, das lasse ich mir nicht bieten, fuck off halt, ne?
Ja, und man muss ja sagen, ich glaube, das Problem ist auch einfach, hier treffen auch 2 Hotheads aufeinander, ne?
Natürlich,
beide also. Die beide auch ziemlich impulsiv sind, weil ich sage per se, bin ich hier schon der Meinung, dass Joey grundsätzlich recht hat. Aber es gäbe da, glaube ich, andere Wrestler, die das trotzdem anders gelöst hätten. Also ich glaube zum Beispiel, das habe ich mir auch mehrmals gedacht, als das so passiert ist, ich glaube, wäre genau das Gleiche mit Menders passiert. Ja, der hätte ein Statement rausgehauen, der hätte gesagt, ja, ich trete da nicht mehr an. Da sind Dinge vorgefallen, sodass keine professionelle Arbeitsbeziehung mehr möglich ist. Ich wünsche trotzdem alles Gute und das wäre es gewesen. Mehr hättest du von dem nicht mehr gehört. Da wäre er nicht mal bei Produce angetreten.
Richtig.
Das ist halt so ein bisschen, oder auch bei einem Shire oder so wäre das, glaube ich, ähnlich gewesen. Das ist halt bei einem Joey Janela anders, ne?
Ja, absolut halt, ne? Er ist auch jemand natürlich, sag mal, er ist jetzt, ne, also im Prinzip ist er jetzt eigentlich einer so der Indie-Veteran.
Ja.
Ne, der dann auch absolut sagen kann, ja, der dann auch sagen kann, ja, mit mir machst du halt sowas nicht oder sowas halt. Und der sich das dann auch, ich sag mal, erlauben kann, halt dann zu sagen, okay, ich trete halt nicht mehr auf, auch wenn das natürlich, wie er schon gesagt hat, es war ein dicker Payday mehr als sonst, aber der macht natürlich auch noch viel woanders oder sowas, dass er sagen kann, okay, ich habe halt meine regelmäßigen GCW-Bookings und sowas halt, also ich kann in gewisser Art und Weise darauf verzichten und der kann es sich erlauben zu sagen, okay, wenn er so mit mir redet, wenn er mich so behandelt, dann habe ich keinen Bock mehr auf den oder sowas halt. Und ich will gar nicht wissen, wie viele...
Ja? Das stimmt auch und der Punkt ist nur halt, wenn er jetzt ein Statement gemacht hätte, wo er gesagt hätte, beispielsweise, vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, wenn er direkt so ein Statement gemacht hätte, dass nicht so nach und nach auf Nachfrage gekommen wäre. Er hätte einfach ein Statement rausgehauen, wo er gesagt hätte, ja, ich bin da nicht mehr bei, weil da gab es Unstimmigkeiten, da ging es um Flüge und ich war nicht bereit, diese Strapaz irgendwie auf mich zu nehmen. Gab es auch in der Kommunikation ein paar Sachen, die in meinen Augen vielleicht nicht so professionell gelaufen sind. Und deswegen sehe ich da keine Möglichkeit für eine weitere konstruktive Geschäftsbeziehung und so weiter. Nur erstens wie dieses nach und nach, denn auch dieses mit, ich argumentiere nicht nur in die Richtung, sondern ich leak dann irgendwelche privaten Nachrichten. Und ich weiß auch nicht, ob es das jetzt noch gebraucht hätte, dass er diese Markus Melzer-Sache erzählt, weil das wird ja jetzt nicht mehr so. Der Punkt ist ja, dass alles, was wir gerade gesagt haben, das sind ja valide Punkte, wo ich auch absolut Janela verstehen kann und auch sagen kann, das hat er richtig gemacht. Das hätte ich, glaube ich, auch so gemacht, wenn ich er gewesen wäre. Aber dann diese Markus Melzer-Sache mit reinzubringen, die bringt schon so nach, das klingt dann schon eher nach, ich argumentiere jetzt nicht mehr anhand der Sache, die vorgefallen ist, sondern wir waschen jetzt die ganze schmutzige Wäsche. Ich packe jetzt alles aus, was irgendwie gegen dich ist.
Ja, das ist schon richtig. Also ob das dann wirklich nötig gewesen wäre, ja, wahrscheinlich dann eher nicht, das stimmt schon.
Also, ja, weiß ich nicht.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich fand ja auch gut, er hat ja dann direkt auch gesagt, dass Megan Bain natürlich auch nicht mehr dann dabei ist. Ist ja auch klar, das ist ja seine Partnerin. Ich kann mir das so irgendwie so richtig gut vorstellen. Er erzählt dann so, ja, hier war scheiße und sowas mit Adam und sowas hier, ne? Wir treten da jetzt nicht mehr auf, redet da irgendwie, macht da so einen Rant halt vor seiner Freundin und die so, okay. So, okay, ich meine, die Jugend ist ja noch am allerwenigsten, die ist bei AW unter Vertrag, ne? Ob die jetzt da dann halt catchen oder sowas halt.
Ja, oder vielleicht wäre es sogar besser, wenn der Megan den Text erst gezeigt hätte, weil ich glaube, die ist deutlich besonnen.
Ja, ich glaube auch, aber ja. Es ist jetzt passiert. Das ist dann halt auch wohl okay so. Also
braucht man auf jeden Fall. Also den größeren Schaden wird es Produce haben, nicht George Nenner, da bin ich mir ziemlich sicher.
Natürlich, ganz klar. Gerade auch für so eine junge Liga ist sowas natürlich auch immer nicht so günstig und gefühlt gab es ja irgendwie auch nach jeder Show irgendwelche Sachen oder sowas halt, ist natürlich auch immer nicht der Beste. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch so die Internetstimmen hört, ne, da sind viele, die halt das nachvollziehen können, viele, die halt, also gefühlt wird sich irgendwie, egal was passiert, es wird halt über Produce geredet, ne, ob positiv oder negativ, die Hälfte der Leute macht sich auch so ein bisschen über die lustig halt, ne, manche sagen, Adam ist auch so ein bisschen so ein Goofball.
Ja ist er auch. Also der Punkt ist ja, das ist ja jetzt hier kein, weiß ich nicht, KK Kevin oder so. Also das ist ja an sich kein Mensch, der irgendwie problematische Ansichten hat. Ich finde sogar grundsätzlich, dass vieles, was sie auch mit Produce machen, einen sehr guten Kerncharakter hat. Und manche der Sachen, die er auch gesagt hat, dass er zum Beispiel sagt, ja, die Leute, die hier kuratieren, die werden prozentual beteiligt und solche Geschichten. Das sind ja an sich eigentlich wirklich korrekte Sachen. Oder dass er auch sagt, hier, wir machen zum Beispiel hier diese Show, mit TWI und so, dieses Persuadly Invitational, wo dann nur People of Color sind und so. Das sind ja alles gute Sachen. Das Problem ist, dass der super impulsiv ist und erst quasi redet und dann macht und oft aus der Wut heraus irgendwelche Entscheidungen trifft und die dann auch nicht nochmal irgendwie gegenlesen lässt, dass dann auch über den Account. Das ist das Problem. Also ich finde, Adam Abdallah, das ist Drew Cordero of Speed.
Ja, das stimmt.
Weil Drew Cordero macht das zwar auch, aber bei Drew Cordero sind es oft eher so, dass du sagst, okay, die Formulierung hätte jetzt nicht sein müssen oder, also ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass er schon mal irgendwie beleidigt hätte oder dass er das jetzt nicht, aber wenn man so Sachen, wo ich mir denke, okay, Drew, das hättest du jetzt auch nicht unbedingt machen müssen. Ja, aber das ist ja wirklich nochmal hoch zwei mal mindestens, wenn nicht hoch drei.
Ja, absolut. Deswegen, also für die Show Nummer 4 wird es dann irgendwann wahrscheinlich dann einen neuen Kurator geben, irgendwas angekündigt oder sowas halt, Joe Janela und Bang Bang. Wird,
ehrlich gesagt.
Ja, ist natürlich auch jetzt ein bisschen kurzfristig, ne?
Ja, eigentlich müsste es ja fast jemand werden, der jetzt schon auf der Karte ist, oder nicht?
Ja. Eigentlich
ich
ja.
Ich frag mich, wer, aber Jonathan Gresham war schon...
Steph DeLander.
Also wenn, dann am ehesten noch so einer von der Second Gear Crew vielleicht. Mit ja. Warner oder so.
Ja.
Wobei, das ist noch sowas, wo ich mir schon überlegt habe, ich glaube, Adam Mandela weiß auch nicht, was er sich dafür jetzt von eins Nest gelegt hat. Wer weiß, ob da sich nicht jetzt nicht noch Leute noch mit Janela solidarisieren.
Ja.
Also ein Effi, der steht da, glaube ich, jetzt ganz viel zwischen den Stühlen beispielsweise.
Absolut, wobei ich, also ich würde jetzt einen Joe Janela nicht so einschätzen, dass er sagen würde, ja, nein, der Scheiße, das macht er nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die halt...
Das hat er auch nicht gesagt, also er hat auch gesagt, ja. Er wünscht allen, die da sind, auch Erfolg und so. Also er hat ja jetzt auch nicht gesagt, ne, der ist der Schlimmste, sondern er hat gesagt, da sind unprofessionelle Sachen
genau.
In der Kommunikation.
Aber ich kann mir vorstellen, dass halt von ihm, von den Wrestlern aus vielleicht dann Leute gibt, die sagen, ja, hier Joe Janela, genau. Das ist mein Freund, ne.
Ich kann mir vorstellen, dass Effi von sich aus sagt, er dann fick dich. Das ist eher der Punkt.
Das ist möglich, weil Effi ist ja auch schon sehr outspoken, halt, was Sachen angeht. Und wenn ihm irgendwas nicht passt oder sowas, dann sagt er das ja auch, ne?
Ja, und das ist ja jemand, der auch vom Wrestling lebt und der auch nicht unbedingt auf jedes Booking komplett angewiesen ist, wie das andere vielleicht.
Ja, also das kann natürlich sein. Also wie viele dann halt sagen da, ja. Ich stehe dann halt hinter Janela oder sowas halt. Muss man abwarten.
Er hat sich auf jeden Fall Unruhe in der Lockerung gebracht. Das egal, was jetzt passiert, die wird da sein. Punkt.
Die wird auf jeden Fall da sein, definitiv. Ne? Also das auf jeden Fall. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was dann halt noch so geht. Genau. Es ist jetzt noch zum Glück noch ein Monat Zeit, also die ist erst am 13.09., also wir haben jetzt eine etwas längere Pause, sagen wir mal halt.
Ja.
Im Vergleich zu sonst halt, weil jetzt ja natürlich genau. Die ersten 4 Shows halt dann schon relativ eng aneinander getaktet waren, sagen wir mal.
Richtig.
Und mal gucken, ob dann da noch irgendwas was kommt oder sowas halt. Es gab ja auch nie so... Also doch, von dem Account war halt alles, aber es gab jetzt nie so ein klares Statement irgendwie so, ja, also das war ja nur von Janela, der hat gesagt, ich bin raus. Ne? Aber es gab ja jetzt nie so ein Statement von Produce quasi, nee. Ne, aufgrund von Umständen außerhalb unserer Kontrolle nehmen Janela ja. Und Megan Bain nicht mehr an der Show teil und dann zukünftig kein Book. Das gab es ja irgendwie jetzt auch nicht so wirklich, also quasi eine offizielle Meldung und sowas halt. Ich glaube auch nicht, dass die noch kommt. Ja, von daher mal gucken, wahrscheinlich geht's halt jetzt einfach irgendwie noch an die Matches, dann wird nochmal irgendein neuer Kurator oder Kuratorin announced und dann, ja, bleibt auf jeden Fall spannend, die Akte Produce.
Das stimmt.
Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende hier angelangt mit unserer Review. Noch ein bisschen länger aufgeschweift, aber es gab ein bisschen was zu erzählen auf jeden Fall am Ende dann noch. Da haben wir schon über die geredet, da muss man solche Sachen ja dann auch irgendwie erwähnen, finde ich. Und von daher, mal gucken, was da bei der nächsten Show wieder für ein Drama sein wird. Dann würde ich sagen, vielen Dank für alle fürs Zuhören. Natürlich lieben Dank auch an den guten Sebastian, an dich.
Gerne doch.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns bis zum nächsten Mal oder beim nächsten Mal eher wieder. Bis dann.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.